Wir ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe. Wie alle 14 Tage freitags melden wir uns aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Cloppenburg. Mein Name ist Lars Kurs. Heute geht es um das große und facettenreiche Thema Bildung. Bildung ist ja der Schlüssel für Stärke, für Vielfalt und eine erfolgreiche Zukunft. Nur, wie können aus solchen Erkenntnissen Konzepte im Bildungssektor entwickelt werden, von denen viele Menschen bei uns im Landkreis Cloppenburg profitieren können? Mit dieser Frage beschäftigt sich zum Beispiel hier im Kreishaus das Bildungsbüro. Jasmin Auringer ist die Bildungsmanagerin. Unterstützung erfährt sie durch Maximilian Ehlert, einem Werkstudenten. Beide sind heute bei uns im Podcast zu Gast, genau wie der Hausherr, für den das Bildungsbüro übrigens eine große Bedeutung genießt. Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg.
Hallo, moin, Herr Kurs.
Herr Wimberg, das Bildungsbüro. Erzählen Sie doch ganz einfach mal die Entstehungsgeschichte des Bildungsbüros. Warum ist das denn eigentlich eingeführt worden?
Ja, 2019 ist das Bildungsbüro eingeführt worden als Service- und Koordinierungsstelle für Bildungsakteure hier bei uns in der Bildungsregion Cloppenburg. Und die Bildungsregion Cloppenburg ist 2021 geschaffen worden. Quasi so als Step Nummer 1, das Bildungsbüro, als Voraussetzung dafür, dass man überhaupt diese Bildungsregion schaffen konnte. Und die wiederum ist eine Kooperation zwischen dem Landkreis Cloppenburg und dem Land Niedersachsen. Es geht darum, Vernetzung zu schaffen, lebensbegleitendes Lernen im Fokus zu haben. Da geht es also nicht nur um Schule, sondern die Schule ist ein Teil von vielen Teilen. Da geht es auch um Erwachsenenbildung, um Bildung in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens und diesbezüglich auch die Akteure abzuholen und mitzunehmen, will heißen, auch vielleicht hier und da mal einen Impuls zu geben, das Thema Bildung offensiver anzugehen und nicht nur im Grunde genommen seiner Disziplin, die man so tagtäglich im Alltagstrott macht, zu verfolgen, sondern auch zu sagen, wo habe ich auch eine Möglichkeit, hier etwas für Bildung zu tun, vielleicht auch Akteure zusammenzubringen, die so auf sich vielleicht noch gar nicht miteinander im Kontakt waren und vernetzt waren. Darum geht es eigentlich, weil man sagt, es kann nicht darum gehen, Bildung findet in der Schule statt, Punkt. Und das war's dann, sondern es geht darum, das auch auf verschiedenste Bereiche hin auszudehnen, zu vernetzen und die Möglichkeiten zu schauen, wie kann man daraus einen Mehrwert für die Gesellschaft generieren.
Kommen wir zu Jasmin Auringer, der Bildungsmanagerin für den Landkreis Cloppenburg. Frau Auringer, warum ist aus Ihrer Sicht dieses Bildungsbüro so wichtig?
Das kann man am besten anhand praktischen Beispielen erläutern. Also der Landkreis Cloppenburg ist ja sehr aktiv im Rahmen der Praktikumswoche im Oldenburger Münsterland. Und ich habe jetzt auch gesagt, naja, wenn da eine Altersgrenze ist bis 21-Jährige, warum sollten nicht auch Personen, die in den Integrationskursen gerade Deutsch lernen, die ja sowieso die berufliche Integration verfolgen, nicht auch an dieser Praktikumswoche teilnehmen? Und das erörtere ich dann halt einfach gerade mit der Wirtschaftsförderung, die dafür zuständig ist, ob das halt auch wirklich notwendig bzw. ob das wirklich möglich ist. Dass halt eben junge Erwachsene aus dem Sprachkursbereich, ob die halt auch Praktikum machen können im Rahmen dieser Praktikumswoche, was vielleicht sonst nicht so mitgedacht worden wäre. Und gleichzeitig ist es eine Sache, die mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss abgesprochen werden. Also all solche Zusammenhänge, die ich glaube ohne Bildungsbüro eben nicht hätte platziert werden können oder so.
Maximilian Ehlert, Student der Jadehochschule in Oldenburg, arbeitet derzeit 10 Stunden in der Woche hier im Bildungsbüro. Wie war denn eigentlich Ihr Weg hierher? Herr Ehlert.
Ich habe eigentlich mal ganz lange Lehramt studiert, war eigentlich auch fast fertig mit dem Lehramt, habe dann aber nach dem Praktikum entschieden, dass das Lehramt nicht das Richtige ist und bin dann in den Städtebau, weil ich Geografie gemacht habe auf Lehramt. Und im Städtebau habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass mich der reine technische Städtebau nicht interessiert und dass mich die sozialen Komponenten irgendwie mehr interessieren. Und dann bin ich per Zufall irgendwann auf den Werkstudentenjob hier gestoßen, weil ich nebenbei immer irgendwie im Bildungsbereich was gemacht habe. Also ich habe viel Nachhilfe gegeben, ich habe an Schulen nebenbei gejobbt und dann habe ich gesehen, dass hier ein Werkstudent gesucht wird und gerade der Titel der Stabsstelle hat mich halt interessiert und habe gedacht, ich probiere einfach mal mein Glück in der Hoffnung, dass ich irgendwas aus dem Studium hier auch anwenden kann. Tatsächlich waren es doch relativ viele Schnittstellen, die wir relativ schnell gefunden haben an Themen, die irgendwie Städtebau und so ein Bildungsmanagement vereinen. Seitdem macht es mir auch total Spaß, so aus Verwaltungssicht nochmal auf Themen zu blicken, ist doch nochmal was anderes, als aus der Universität irgendwie auf Themen zu gucken. Glaube, ich habe hier was gefunden, was mich interessiert und was mir Spaß macht.
Nun beschäftigen wir uns ja hier in dieser Folge mit dem Bildungsbüro. Sie müssen uns mal aufklären, was haben Sie denn letztlich mit dem Bildungsbüro zu tun und was hat Ihr Studiengang damit zu tun?
Ich glaube, dass ich jetzt als jemand, der eher aus so einer planerischen Sicht kommt, zum einen gestalterische Themen mitgebracht habe, die ich viel anwenden konnte. Diagramme erstellen, mit Karten arbeiten. Ich glaube, das hat dem Bildungsbüro ein Stück weit was gebracht, weil Abläufe einfach viel schneller gehen dadurch. Und die Perspektive ist eine andere. Also ich glaube, aus dem Städtebau blickt man nicht aufs Individuum und irgendwie auf einzelne Lebensläufe, sondern es geht irgendwie eher ums große Ganze. Und ums große Ganze geht es irgendwie ja nun mal auch aus Sicht eines Landkreises auf die Bildungsregion. Und ich glaube, dass diese Perspektive ganz praktisch sein kann.
Jasmin Auringer, inwiefern ist denn Maximilian Ehlert für Sie auch eine Bereicherung?
Was für mich wahnsinnig wertvoll ist, ist einfach, ich bin ja auch schon eine Weile aus dem Studium raus und man kriegt nochmal frischen Input, was halt in der Uni auch Thema ist oder in der Hochschule jeweils. Personell ist das Bildungsbüro ja momentan nur eine Person und wenn ich Sachen einfach niederschreibe, liest Herr Ehlert die nochmal durch und dann diskutieren wir darüber. Das gibt einfach nochmal verschiedene Perspektiven und das ist sehr wertvoll. Und neulich gab es zum Beispiel Situationen, wo wir dann das erste Mal irgendwie ihn als fast fertigen Stadtplaner braucht. Ich schreibe gerade einen Bildungsbericht für die frühkindliche Bildung und ich habe dann gesagt, naja, aber es muss ja irgendwo, wenn neue Baugebiete erschlossen werden, muss ja irgendwo stehen, dass man auch eben für Bildungseinrichtungen, Kitas, Grundschule und so weiter sorgen muss. Und das hat er mir dann zum Beispiel rausgesucht. Also was man vielleicht am Anfang gar nicht vermutet hätte, eben aufgrund Stadtplanung und eben Bildung, dass da nicht so der Zusammenhang ist, aber ist es doch tatsächlich ziemlich sogar. Und auch insbesondere, weil Herr Ehlert ja den Schwerpunkt Sozialplanung hat.
Wo sagen Sie eigentlich so rückblickend, ohne Sie würde es dieses oder jenes gar nicht geben?
Also ich glaube, wir sind gerade ziemlich gut und fortschrittlich hinsichtlich Handlungsempfehlungen für Schuldistanz, also Schulabsentismus, wie man am besten damit umgeht.
Also Schulschwänzer.
Ja, genau. Das sagt man jetzt nicht mehr so, sage ich mal.
Aber weil, du weißt jeder, was gemeint
genau,
ist.
Genau, das ist richtig. Wir gehen davon aus, dass Personen, die halt eben die Schule schwänzen, also die gibt es ja, da machen wir uns nichts vor, aber es gibt ja auch die, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, psychischen Erkrankungen, einfach weil die Jugendlichen ja zunehmend halt psychischen Herausforderungen ausgesetzt sind, dass die auch deswegen nicht zur Schule kommen. Trotzdem kriegen auch diese Personen eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie halt lange aus der Schule fernbleiben. Und wir verknüpfen jetzt gerade so ein bisschen auch die pädagogische Sicht darauf. Sprich, wenn wir halt so eine Handlungsempfehlung dann veröffentlichen, dass eben Schulen, Schulsozialarbeit und halt auch Familien einfach aufgezeigt bekommen, wo man halt Hilfe bekommen kann im Landkreis. Und wenn wir das veröffentlichen, ist das, glaube ich, für die Bildungslandschaft sehr viel wert. Also ich glaube, da bewegen wir uns gerade auf einem guten Weg zusammen mit dem Schul- und Kulturamt und auch mit dem Jugendamt vom Landkreis, weil es eigentlich nicht nur darum gehen darf, eine Ordnungswidrigkeit auszusprechen, gerade bei den jungen Leuten, die halt eben Hilfe brauchen.
Welche Hilfestellung könnten Sie denn geben?
Also wir selber, das Bildungsbüro, ist ja nur auf einer Ebene, wo wir Netzwerken koordinieren. Aber nehmen wir mal an, eine Mutter würde anrufen und sagen, ich kriege mein Kind irgendwie nicht zur Schule, was kann ich tun, wo finde ich Hilfe? Dann würden wir halt gucken, weil wir die Bildungslandschaft und auch die Beratungslandschaft, sage ich mal, so ein bisschen im Auge haben im Landkreis. Es gibt ja verschiedene Familienberatungsstellen. Also ich empfehle eigentlich dann immer mit der Schulsozialarbeit zu sprechen. Und gerade zum Beispiel die berufsbildenden Schulen haben ja Schulsozialarbeiter vor Ort. Weil die Schulsozialarbeit da einfach eine tragende Rolle spielt in dem Aspekt. Und dann ist es so, dass wir als Landkreis auch zwei Einrichtungen fördern, die so Programme anbieten für junge, schulpflichtige Menschen als alternative Beschulungsprogramme. Also da fördert der Landkreis halt so Plätze. Also dann ist es in Ordnung, dass die Leute halt nicht zur Schule gehen, weil sie dann halt vor Ort woanders eben jeden Morgen hingehen und eben meistens schulische Bildung erfahren, aber auch praktische. Es ist halt, die gehen dann nicht mehr zur Schule, aber sind dann in einer Maßnahme. Und das einfach im Blick zu haben, ist halt wahnsinnig wertvoll.
Könnten Sie da was dazu sagen?
Ich glaube halt einfach, dass das System Schule halt schwierig geworden ist. Wir befinden uns ja immer noch nach der Pandemie. Und in der Pandemie war das ja so, dass Schule als, es ist ja nicht nur Schule, ist ja nicht nur Bildungsort, das ist ja auch sozialer Ort, da hat ganz viel nicht stattgefunden. Junge Menschen, die eh schon Probleme haben und vielleicht Sozialphobien hatten, die waren dann noch isolierter. Und da irgendwie wieder rauszukommen, dann der Druck ist wahnsinnig groß für die Kinder und Jugendlichen in den Schulen. Auch die Lehrkräfte, wir hören es ja immer, Lehrermangel ist durchaus Thema. Schulsozialarbeit gibt es noch nicht flächendeckend. Also ich glaube, das System ist einfach wirklich überlastet, genau wie viele andere Systeme. Und da kann es halt mal sein, dass der ein oder andere durch das System fällt. Und wir hoffen eigentlich, dass wir durch eine Handlungsempfehlung das Thema auch nochmal präsenter machen und eben davon ablenken, dass es reine Schulschwänzer sind, weil sie keinen Bock auf Mathe haben oder so.
Inwiefern können die Kommunen jetzt sagen, okay, wir informieren uns regelmäßig bei Frau Auringer und die steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Ist sowas denkbar?
Also absolut. Bildungsbüro und auch die Bildungsregion ist ja als Service- und Koordinierungsstelle vorgesehen. Jede Kommune darf bei mir anrufen und sagen, ich habe das und das Anliegen, haben Sie dafür Zahlen? Weil wir machen ja das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement, wenn wir über das Thema Schulschwänzer und so sprechen. Es gibt ja Zahlen darüber, wie viele Schüler und Schülerinnen im Landkreis Kloppenburg ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Und das recherchiere ich dann und stelle das zur Verfügung. Das war jetzt neulich zum Beispiel eine ganz aktuelle Anfrage von einem Bildungsträger.
Herr Ehlert, wenn Sie sowas hören, sagen Sie, da kann ich doch auch noch eine Menge zu beitragen und da kann ich mich auch mit einbringen. Wo sehen Sie sich denn dort?
Also ich glaube, die Arbeit rund zum Thema Schulabsentismus, da war ich von Anfang an live mit dabei und habe da auch ein bisschen meinen Senf dazu gegeben. Ich habe jetzt maßgeblich dazu beigetragen, das Ganze grafisch aufzuarbeiten. Das war so mein Steckenpferd, das Ganze kurz und knapp in einer hübschen Visualisierung fertig zu machen, dass andere Menschen es schnell verstehen, was wir vorhaben. Und habe am Helfersystem mitgearbeitet, soll bedeuten, welche anderen Beratungsstellen und Institutionen sind in dem ganzen Kontext jetzt irgendwie von Bedeutung? Welche können wir aufzählen und wer kann helfen? Und da rum zu telefonieren, rum zu fragen, das waren so die beiden Sachen, an denen ich, glaube ich, am meisten mitgearbeitet habe.
Herr Wimmick, es gibt aber noch, und das müssen wir auch dazu sagen, einen Bildungsbeirat in dieser Bildungsregion und auch letztlich gehört der auch mit zum Bildungsbüro im entfernteren Sinne dazu. Was bedeutet das?
Der Bildungsbeirat ist ein gesellschaftliches Gremium von Bildungsverantwortlichen aus allen Bildungsbereichen sowie politischen Vertretern. Also er gibt quasi die Richtung vor, definiert auch Handlungsfelder und strategische Zielrichtung und er tagt in der Regel so einmal pro Jahr.
Ist der überparteilich angesiedelt?
Ja.
Hat also nichts mit dem Kreistag zu tun, als Ausschuss?
Er trägt keine parteipolitischen Farben oder so, das spielt dabei keine Rolle.
Nein. Auch ganz wichtig wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Frau Auringer, wie nehmen Sie denn den Bildungsbeirat wahr?
Das spiegelt eigentlich genau das wider, was wir wollen. Wir wollen eben, was Herr Wimberg auch schon gesagt hat, Übergänge sichtbar machen und auch eben Schule mit Erwachsenenbildung verbinden, mit dem frühkindlichen Bereich und aber auch mit dem außerschulischen Bereich. Und das spiegelt einfach der Bildungsbeirat wider und der ist halt auch so wahnsinnig wertvoll. Wir sind zwar auch im Laufe des Jahres immer mit einzelnen Akteuren im Austausch, da werden halt eben auch mögliche Handlungsfelder direkt platziert, sage ich mal, wo wir uns dann dem vielleicht auch annehmen.
Herr Wimmick, sind denn eigentlich die Punkte oder überhaupt die Konzepte, die erarbeitet werden, im Bildungsbeirat in irgendeiner Weise bindend oder werden die weiterentwickelt?
Naja, sie sollen schon aufgegriffen werden und in die Arbeit integriert werden. Auch das Zusammenführen von den Akteuren soll ja dazu beitragen, dass durch diese Vernetzung Impulse und Mehrwerte generiert werden, also auch Anstöße gegeben werden.
Ist es also mehr als ein Austausch?
Ist mehr als ein Austausch, ja. Also wenn es nur darum ging, ich sage, ein nettes Format zu kreieren, wo Leute mal zusammenkommen und beim Kaffee Gedankenaustausch machen und dann wieder in ihre eigentlichen angestammten Arbeitsplätze, beispielsweise in Schulen, in der Universität, in der Erwachsenenbildung zurückkehren, dann wäre das zu wenig. Nein, es muss schon darum gehen, auch am Ende zu sagen, was kann man daraus mitnehmen, was setzen wir daraus um und wo kann auch durch eine solche über Schulgrenzen und Bildungsträgergrenzen hinweg eine Koordinierung stattfinden, die am Ende auch zum Beispiel eine Arbeit einer berufsbildenden Schule mit einer Erwachsenenbildung zusammenbringt oder dem, was die Universität vielleicht an Impulsen geben kann für eine Arbeit in der Schule oder auch außerhalb der Schule in anderen Bereichen. Darauf kommt es eigentlich an und dass nicht jeder so in seinem Tunnel unterwegs ist des tagtäglichen Arbeitens. Also das geht uns ja alle an. Also egal welchen Beruf oder welcher beruflichen Herausforderung man nachgeht, man hat so seinen tagtäglichen Bereich. Und dadurch natürlich auch immer sehr schnell einen Tunnel, in dem man unterwegs ist und kriegt von links und rechts vielleicht das ein oder andere nicht mit, wenn man nicht explizit damit sich auseinandersetzt oder zusammengebracht wird. Und das ist bei Schulen und Schulleitungen und Verantwortlichen in Schulen im Grunde genommen nichts anderes wie in jedem anderen Bereich auch. Und da an der Stelle, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, wo man sagt, Zusammenbringen der Leute und zu schauen, wie kann man daraus etwas machen, was sonst in der Schule XY so nicht stattfinden würde oder in der Erwachsenenbildung XY so nicht stattfinden würde. Das, glaube ich, ist der Punkt, um den es geht, um wirklich auch etwas zu bekommen, was eigentlich sonst vielleicht keiner aufgreifen würde.
Gibt es denn irgendein Beispiel, das Sie nennen können, das dort in diesem Bildungsbeirat wirklich auch entwickelt wurde und wo Sie sagen, Menschenskind, das haben wir hingekriegt?
Ich glaube, ich bin jetzt 4 Jahre beim Landkreis. Ich war 6 Wochen hier und dann kam die Pandemie. Das heißt, das war eine sehr spezielle Zeit, einfach für alle Beteiligten, insbesondere in der Bildungslandschaft. Damals hat der Bildungsbeirat, durfte noch mal in Präsenz stattfinden, bevor dann final irgendwie Schluss war. Dann habe ich eine Befragung unter den Teilnehmenden gemacht des Bildungsbeirates im Nachgang, weil das Thema Digitalisierung war einfach total präsent im Zuge der Pandemie. Aber natürlich auch wieder so ein bisschen auf dem Schwerpunkt Schule, weil eben wie soll die Schulbildung funktionieren, rein digital gestützt und nicht in Präsenz. Und dann habe ich eine Umfrage gemacht und das waren verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, wo ist Handlungsbedarf, wo sind Lücken womöglich, was kann der Landkreis tun? Und im Zuge dieser Befragung wurde deutlich, dass insbesondere die ältere Generation im Rahmen des digitalen Prozesses mitgenommen werden muss, weil die Schüler und Schülerinnen sind ja über die Schule eigentlich ganz gut versorgt gewesen. Aber so die ältere Generation musste in diesem Digitalisierungsprozess einfach mitgenommen werden. Das war so das Ergebnis. Und deswegen hat das Bildungsbüro gesagt, dass wir uns dahingehend damit beschäftigen, welche Möglichkeiten es gibt, mit dem Bildungsträger natürlich Bildungsarbeit in dem Rahmen zu betreiben. Und da ist jetzt ein Arbeitskreis entstanden, der sich 2-mal im Jahr getroffen hat. Wir sind jetzt auf 1-mal im Jahr. Und eben auch Akteure und Akteurinnen. Es fängt ja schon beim Arzt an. Arzttermine werden digital gemacht. Das E-Rezept ist gekommen. Es soll ja noch viel mehr digital stattfinden und dem nehmen wir uns gerade so ein bisschen an. Also das ist entstanden eigentlich aus dieser Umfrage des Bildungsbeirates, wo man eigentlich dachte, Digitalisierung und Schule, dass das Thema ist. Aber es hat sich einfach den Schwerpunkt eben auf die ältere Generation, dass die halt mitgenommen wird.
Es ist ja schon gerade auch angeklungen, was Digitalisierung ausmacht. Wie wird das tatsächlich noch Bildung weiter prägen? Ich fand das auch ganz interessant. Corona hat da, glaube ich, auch so ein bisschen bei allen fürchterlichen Dingen, die damit verbunden waren, aber in Sachen Digitalisierung auch einen Impuls gebracht, weil wir uns auf einmal auf Formate umstellen mussten, die es vorher so nicht gab. Es fehlten an vielen Bereichen die technischen Ausstattungen. Das Wie setzt man das um, war eine Frage an vielen Stellen. So wie Frau Auringer schon sagte, ist das in den Schulen mittlerweile an vielen Stellen schon implementiert und gelebte Praxis. Aber bei älteren Menschen gibt es da immer noch Defizite und die sind ja nun nicht mehr in der Schule und haben an der Stelle keine Möglichkeit, auf etwas zuzugreifen, was vielleicht ein Pädagoge mal eben morgens erklären oder weitergeben kann. Und auch da Wissen zu vermitteln, Leute abzuholen und mitzunehmen, um sie dann eben auch an diesem Digitalisierungsprozess teilhaben zu lassen, ist zum Beispiel, finde ich, ein ganz wertvoller Punkt. Oder künstliche Intelligenz. Inwieweit ist das in Zukunft auch in Sachen Bildung eine Herausforderung? Vielleicht ein Segen, aber sicherlich auch eine Herausforderung. Wie setzt man das ein? Wie geht man damit verantwortungsvoll um? Und welche Gefahren sind auch möglicherweise damit verbunden, wenn man das mit der künstlichen Intelligenz nicht entsprechend professionell und angemessen umgeht? Also ich glaube, da stecken viele Dinge drin, wo auch das Thema Bildung und Nutzung im Bildungsbereich von großer Bedeutung sind, um das auch zu vermitteln und dafür auch Angebote zu schaffen.
Vielen Dank, Johann Wimberg, Jasmin Auringer und Maximilian Ehlert. Danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Mehr Hintergründe und Informationen zu den Angeboten und der Arbeit des Bildungsbüros finden Sie auch auf der Homepage des Landkreises Cloppenburg. Der Link steht in den Shownotes, der Inhaltsangabe dieser Podcast-Folge. Als uns letztes Weihnachten zwischen den Jahren und auch noch Anfang Januar das Hochwasser beschäftigte, da waren ja viele Helfer im Einsatz. Die wiederum wurden über die technische Einsatzleitung koordiniert, hier vom Kreishaus aus. Wie die Arbeit aussieht, das wird uns Ruven Nock, der Leiter dieser Einheit, erzählen, und zwar in der nächsten Ausgabe in 2 Wochen. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Tschüss. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Cloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.